Life could be a dream. Life could be a dream.
Hallo Markus.
Hallo Anna.
Da sind wir wieder.
Da sind wir wieder und ich freue mich sehr, wieder auf Sendung zu sein.
Ich fremde gerade sogar ein bisschen. Ich habe dich gerade gefragt, weil ich es überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, wann wurde unser letzter Podcast ausgestrahlt?
Das war Mai 23 und das ist einfach so unglaublich lange her und ich sehe auch dein wirklich erstauntes Gesicht jetzt immer noch auf dem Bildschirm.
Das ist ja so unprofessionell, ja. Also die richtigen Podcaster, die sind wöchentlich am Start. Und bei mir ist die Antreiberin im Hintergrund, sagt, das geht so nicht.
Ja, genau.
Ich würde gerne mit was total Motivierendem beginnen, nämlich wir haben eine Mail bekommen oder eine Nachricht über unseren Apple Podcast von Katrin. Und das ist auch schon ewig her. Das war nämlich im November. Hat uns Katrin aus Hamburg geschrieben, liebe Anna, lieber Markus, nun ist schon Mitte November. Es ist auch der Sommer längst vorbei und ich schaue immer wieder auf eure Podcast-Serie, ob es mit euch und dem gepflegten Glitzern weitergeht. Ich vermisse eure Gedanken und Beiträge. Macht bitte weiter. Liebe Grüße von Katrin aus Hamburg. Liebe Katrin, solltest du immer noch nicht aufgegeben haben und immer mal gucken. Da sind wir wieder. Vielen Dank für deine lieben Zeilen und ich kann nur hoffen, dass Katrin eine treue Seele ist.
Naja, ich denke, wir werden ja auch jetzt, nachdem wir diesen Podcast hier heute fertiggestellt haben, auch wieder bei Facebook ein bisschen Werbung dafür machen. Und vielleicht guckt ja Katrin mal rein bei Anna oder bei mir und sieht das dann. Also, hallo liebe Katrin, danke, dass du geschrieben hast. Das hat uns dann auch den Ansporn gegeben, dann im März endlich anzufangen mit dem nächsten Podcast.
Ja. Wenn Katrin über 50 ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf Facebook ist, etwas größer.
Etwas größer, genau.
Ich habe so das Gefühl, Facebook, was ist das?
Ja, bist du eigentlich bei Instagram, Anna?
Bin ich, ja.
Ah, also ich habe ja auch so einen Instagram-Account, ich habe da noch nie was gepostet. Ich, ja. Wie vielleicht der ein oder andere Zuhörer erinnert sich ja, dass ich ja im Jobcoaching-Segment unterwegs bin.
Ach, das war's, genau.
Naja, genau. Und tatsächlich ist es so, ich habe jetzt momentan einen Teilnehmer, der bei TikTok sehr stark aufgestellt ist und der ist DJ und macht da immer Techno auf TikTok und ist auch erfolgreich damit. Und mir war gar nicht so klar, was für eine Community da so auf TikTok umläuft. Das ist ziemlich erstaunlich. Und ja, ich denke halt darüber nach, auch dann jetzt mal bei TikTok so einen Kanal aufzumachen. Ja.
Was machst du da?
Ich mache den Techno-DJ 2. Nee, einfach nur, weiß ich nicht, Sachen da veröffentlichen. Wie zum Beispiel, dass ich jetzt ein aktueller Podcast da ist. Ne?
Okay, ja, dann go for it. Ich mache das nicht.
Ja, du könntest zum Beispiel süße Hundevideos machen und dann da.
Unbedingt, genau. Und dann drunter schreiben Coaching für ArchitektInnen.
Ja, genau. Geil. Oder Katzen. Katzen geht immer.
Hundegestütztes oder katzengestütztes Coaching so. Für ArchitektInnen.
Cat-based Coaching.
Ich glaube, du hast mich auf eine Idee gebracht.
Guck mal, so geht das. Kaum sind wir 5 Minuten hier im Gespräch, schon zack, fließt die Energie wieder. Das ist so geil. Der Kanal ist geöffnet, Baby.
Nun bin ich ja nur leider eher ein Hundemensch als ein Katzenmensch. Aber gut, das kann man ja noch irgendwie anpassen.
Na, dann machst du DBC draus, Dog-Based Coaching. Auch gut.
Klingt ein bisschen nach Drogen.
Nein, es klingt, ja. Und das auch, das klingt aber auch nach einer Lungenkrankheit. Also wenn ein Sachse sagt, der hat nur eine Lungenkrankheit, ist auch ein Shop-DBC. Ich kann es einfach nicht lassen mit den alten Herren-Jokes. Aber DBC heißt ja auch noch was anderes. So aus dem Flugverkehr, in dem ich ja früher sehr lange tätig war, heißt das Denied Boarding Compensation Voucher. Und das ist halt das, was man kriegt, wenn man nicht an Bord gelassen wird, weil der Flieger voll ist.
Obwohl man ein Ticket hat?
Ja, obwohl man eine Buchung hat und ein Ticket hat, kann es durchaus sein, weil die Airlines überbuchen ihre Flieger normalerweise so zwischen 10-20%.
Ich finde das unverschämt.
Ja, also das sagen viele Gäste. Allerdings sagen sie dann nicht mehr, dass es unverschämt ist, wenn sie dann eine Entschädigungsleistung in die Hand bekommen, die zwischen 400 bis 1200 Euro geht.
Achso, das finde ich toll.
Ja, genau. Wie sich die Gesichter dann meistens aufhellen, wenn du denen so einen Voucher in die Hand gedrückt hast, das war immer sehr schön zu sehen. Es sind natürlich abhängig von der Länge der Reise. Also im innerdeutschen Flugverkehr waren die DBC-Voucher dann maximal 125 Euro wert. Aber auch das ist Geld. Und das ist auch meistens, was der Flug, den die Leute gebucht haben, gekostet hat. Also insofern sind die dann quasi gratis hin und her geflogen, wenn sie einmal stehen gelassen wurden. Und es gibt tatsächlich, in Amerika war das anfangs sehr üblich, dass es Studenten gibt, die sich darauf eingerichtet hatten, mit den Tickets, die sie gebucht hatten, umgebucht zu werden und sich damit dann halt noch ein kleines zusätzliches Studiengeld verdient haben.
Dazu habe ich ja auch eine schöne Geschichte, weil auch ich habe über ein, oder sagen wir mal, Mein Freund hatte die Idee, die ich aber sehr gerne aufgenommen habe. Und dann haben wir sie wieder verworfen, weil wir nämlich im letzten Jahr, und das war in unserer Podcast-Pause, sind wir nach Frankreich geflogen. Auf dem Rückflug, warte mal, mussten wir umsteigen? Ich weiß das schon gar nicht mehr, ist schon so lange her. Long story short, unser Koffer war weg. Wir sind in Berlin gelandet, unser Koffer war weg. So, und dann geht's natürlich los, es war Lufthansa, mit der wir geflogen sind. Und dann ging's los, dann musste ja alles angeben. So, was war in dem Koffer? Ungefähr ein Wert. Und wir hatten beide in der Summe, also das war das Maximum an Entschädigung, was man kriegen kann, haben wir erreicht. Koffer wurde gesucht und wir haben auch immer Kontakt gehabt zur Lufthansa und es hieß dann, ja, das liegt wahrscheinlich in Marseille, weil es gab eine Verspätung und da liegen jetzt tausende Koffer. Dann hieß es, es liegt vielleicht schon in Berlin, aber da liegen ja auch so viele Koffer. Und wir hatten die Information, dass nach 20 Tagen, wenn der Koffer nicht gefunden wurde, wird entschädigt. Am 20. Tag war das Geld auf meinem Konto. Am 21. Tag klingelt das Telefon, Lufthansa, der Koffer ist gefunden worden und wird geliefert per Bote.
Wo war er denn? In Mombasa?
In Berlin.
Ach komm.
Auf jeden Fall habe ich am Telefon einen Lachanfall gekriegt und dann meinte die freundliche Mitarbeiterin, warum ich denn lachen würde, ob ich mich so sehr freuen würde. Und dann habe ich gesagt, naja, ich bin gestern entschädigt worden. Sagt sie auch, ja, das ist doch schön für Sie.
Ja, genau.
Weil ich wusste ja, das Geld kriegen die nicht zurück, weil nach 20 Tagen wird einfach mal entschädigt. Was danach passiert, ist egal.
Stimmt.
Das war ein günstiger Urlaub.
Ja.
In der Zeit, wo wir gewartet haben, hieß es natürlich, wir fliegen nie mehr mit Lufthansa. Was ist das für ein Saftladen? Nach der Entschädigung Lufthansa immer wieder gerne.
Ja, ja, ja.
Und dann ist halt der Koffer nochmal weg. Das haben wir natürlich ein bisschen durchgespielt, diesen Gedanken, und haben uns gefreut und gesagt, nein, sowas machen wir da. Das machen wir natürlich nicht, aber das war sehr lohnenswert für uns.
Ich meine, wenn ihr jetzt also irgendwelchen französischen Weichkäse im Koffer gehabt hättet, wäre es auch nicht so gut gewesen.
Nee.
Also, ne, dass man sollte ja, wie gesagt, so auch keine Schlüssel. Dann nochmal ein kleiner Hinweis an unsere Zuhörerschaft. Niemals Schlüssel, persönliche Papiere oder irgendwelche verderblichen Gegenstände in den Koffer tun, wenn du unterwegs bist. Ja, das machen viele Leute. Ach, du, das glaubst du gar nicht, was wir da alles erlebt haben früher in alten Zeiten bei Lufthansa. Da kann ich dir aber Geschichten von erzählen. Du, da sind Vietnamesen an Bord gegangen mit lebenden Schildkröten in der Plastiktüte und sind dann von der Sicherheit aufgehalten worden, weil sie jetzt mit der lebenden Schildkröte in der Plastiktüte an Bord gehen wollten. Ne? Und das ist ja nicht erlaubt. Pet in Cabin geht nur Hund oder Katze, aber keine Schildkröte. Ja. Ja, oder dass Leute, da gibt es andere Geschichten. Also es gibt ganz viele Geschichten, aber eine vielleicht mal so wahlweise jetzt rausgegriffen, das war noch bei Panama, also ganz, 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 ganz lange her. Da sind wir mit der 727 geflogen. Und wenn Tiere in der Kabine beziehungsweise hinten im Hold waren, also im Belly drin waren, musste dem Kapitän Bescheid gesagt werden, dass da Tiere an Bord sind. Es gab ein sogenanntes Belly 5, das ist ganz hinten im Flugzeug, so eine kleine Klappe, wo dann halt so Last-Minute-Gepäck reingestellt wird. Und da kam irgendjemand von irgendwo mit seinem Dackel. Und dieser Dackel wurde hinten reingeladen, aber der Lademeister hat vergessen, dem Piloten zu sagen, dass er bitte schön die Cabin-Heating anstellen soll. Weil wenn es unbeheizt ist, wenn du so hochfliegst mit so einem Flieger, wird ja sehr kalt da hinten, also minus 50 Grad. Ne? Dann kam der Flieger hier in Berlin an und man hat dann das ausgeladen und dann war der Hund hinten drin steif gefroren.
Oh mein Gott.
Und tot, logischerweise, nicht? So, was haben die dann gemacht? Die haben den Hund dann auf die Heizung gelegt, das war ja Winter, und haben ihn dann auftauen lassen, damit er dann nicht mehr so steif gefroren ist, und haben ihn reingelegt und haben ihn dann nach oben geschickt und gesagt, da muss er wohl einen Herzanfall gekriegt haben. Ja, so war das früher. Ne? Inzwischen ist es natürlich nicht mehr so, weil das alles elektronisch im Cockpit aufläuft. Also es ist weiterhin noch so, dass man die Cabin Heat anstellen muss im Belly, damit... Es gibt so viele Fachbegriffe hier, ne? Damit auf jeden Fall das beheizt ist. Aber es gibt ja auch andere Güter, die nicht transportiert werden dürfen an Bord eines Flugzeugs, weil wenn sie denn in dem kalten Belly transportiert werden, möglicherweise auch kaputt gehen können oder sogar explodieren können. Also auch das gibt's.
Ein toter, ein steif gefrorener Dackel. Das ist
ein steif gefrorener Dackel, ja.
Furchtbare Geschichte, ganz schlimm. Ich denke gerade, wer uns jetzt wieder zuhört, fragt sich vielleicht, ja warte mal, im Mai letzten Jahres die letzte Aufnahme. Jetzt steigen die einfach so ein, als wäre nichts gewesen. Was war denn los? Wo wart ihr denn die ganze Zeit?
Ja,
wo warst du denn, Markus? Wo warst denn du? Warum? Wie kam es dazu?
Ja, also erstmal vielleicht die großen Neuigkeiten. Ich habe jetzt ein Hörgerät, weiß ich aber nicht.
Nee.
Ja, ich habe, das weißt du doch, Anna, ich habe doch ein Hörgerät, aber ich trage es halt meistens nicht.
Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass du mal darüber gesprochen hast. Ja. Oder war das so, als wäre das der Plan für in 10 Jahren?
Naja, der Plan für, das war eigentlich der Plan für die nächsten 10 Tage, nachdem wir darüber gesprochen haben, weil tatsächlich bin ich dann relativ zügig letztes Jahr im Mai oder so zu einem Hörakustiker gegangen, und um das mal testen zu lassen. Und da war es tatsächlich so schlecht, dass ich dann auch ein Rezept bekommen habe für ein Hörgerät. Dann habe ich auch ein paar Mal drin gehabt, und dann habe ich aber so festgestellt, dass es mir eigentlich viel besser gefällt ohne. Und bin seitdem wieder oder seither nur in sehr wenigen Ausnahmefällen mit meinen Hörgeräten unterwegs. Unter anderem habe ich diese Hörgeräte dabei gehabt, als wir in Düsseldorf waren, auf dem Depeche Mode Konzert. Das war nämlich im Juni letzten Jahres. Und ich hatte ein paar Tage vorher, ohne es zu wissen, Corona bekommen und wusste es aber nicht. Und wir sind dann mit mir und meinem Coronavirus nach Düsseldorf gefahren. Und das, ich wusste es aber nicht. Ich wusste es erst in Düsseldorf, als wir da, weil ich irgendwie so ein bisschen, fühlte mich so ein bisschen schlapp und so. Und dann haben wir halt einen Test geholt. Und der war also sowas von voll fett positiv. Da waren sogar 3 Striche drauf. Und jetzt kommt die Gretchenfrage. Geht der Mann zum Depeche Mode Konzert oder nicht? Ne? Also ich habe mich dann dafür entschieden, zum Konzert zu gehen, mit Maske auf, und habe dann den Berliner Virus 65.000 Nordrhein-Westfalen gegeben. Aber ich weiß nicht, ob da wirklich viele angesteckt worden sind. Ehrlich gesagt, ich habe eine Maske getragen.
Shame on you.
Ich erzähle es auch jetzt hier nur dem... nicht weiter sagen. Dann war ich mit meinem Freund auf einer Alpentour mit dem Motorrad. Wir sind gefahren von Bayern nach Slowenien. Ich hatte eine 1200er GS von BMW, ein schweres Motorrad, und ich habe halt gemerkt, ich bin ja seit 5 Jahren, glaube ich, nicht mehr seit 2019 nicht mehr Motorrad gefahren. Und ich habe gemerkt, da fährt die Angst die ganze Zeit mit. Das war mir zu groß, das Motorrad. Die Strecken waren mir zu kurvenreich. Und er, der ja nun auch lange Jahre als Tourguide gearbeitet hat für diese Firma Edelweiss. Übrigens, wer sich für Motorradfahrten interessiert, auf jeden Fall mal gucken auf der Seite edelweiss.com. Tolle Seite, tolle Menschen, tolle Motorräder. Und
ich bin raus.
Können wir auch sagen, Dauerwerbesendung heute.
Ja, genau.
Naja, nee, jedenfalls war schön einerseits. Andererseits haben wir diese Motorradtour abgebrochen nach 2 Tagen. Wir sind dann zurückgefahren nach Österreich, wo er wohnt, und sind dann mit dem Auto rumgefahren und haben uns echt eine schöne Zeit gemacht, sind viel gewandert. Das war auch ganz schön. Vorher waren wir noch im Urlaub auf Fuerteventura, was auch sehr schön war. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Sachen zu erzählen, aber jetzt bist du erstmal du dran. Was hast du denn
gemacht? Also ich habe in erster Linie Urlaub gehört.
Beruflich habe ich natürlich auch was gemacht. Wenn du da was wissen willst, gerne, ja. Also ich bereite eine Seminarreihe vor, jetzt zur Ausbildung zum Coach. Also falls der ein oder andere interessiert wäre, eine Ausbildung zu machen zum Coach, dann lade ich denjenigen oder diejenige herzlich ein. Wir fangen jetzt an mit Werbung dafür auf unserer Website www.aufwärts-coaching.de. Jetzt haben wir es aber wirklich mit der Werbung. Ja, das ist das, was ich überwiegend gemacht habe. Gecoacht, Seminar vorbereitet und ansonsten, so gut es geht, das Leben gefeiert.
Das Leben gefeiert. Das ist sehr schön. Was habe ich gemacht? Ich hatte im letzten Jahr viel zu tun, und mir sind so ein paar Themen immer wieder begegnet. Ich meine, die begegnen mir, seit ich das mache, seit ich Coaching und Strategieberatung mache, begegnen die mir immer wieder in den Büros, mit denen ich arbeite, oder bei den InhaberInnen. Und es sind letztendlich immer Kommunikationsthemen. Und da bin ich noch mal so meinem Lebensthema, großes Wort, aber es ist so, immer wieder so begegnet und dachte, ja, darum mache ich das. Weil ich immer festgestellt habe, insbesondere im letzten Jahr verstärkt, wie schwierig das Miteinanderarbeiten ist, unter Umständen. Und es scheitert, oder es liegt immer daran, dass irgendwo nicht hilfreich kommuniziert wird oder auch gar nicht kommuniziert wird, dass viele Menschen Angst haben. Und das hat mich nochmal so zurückgebracht zu den Anfängen bei mir, wie das losging, dass ich Angst hatte. Das war nämlich mit Eintritt in die Schule und das, wie sich das durchzog, wenn ich mit Menschen in Machtpositionen in Berührung kam in meinem späteren Leben und so weiter. Und ich habe gedacht, dazu muss es doch auch Literatur geben. Dazu muss es doch Forschungen geben. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe dazu auch ganz viel gefunden, was eigentlich genau das wiedergegeben hat, was ich erlebt habe und auch wiedergegeben hat, was ich denn denke, was man tun könnte. Das Ganze jetzt wissenschaftlich untermauert. Finde ich immer ganz wichtig zu hören, dazu gibt es Studien, dazu gibt es Erhebungen, da gibt es die und die Erfahrungen. So, und das konnte ich dann auch zum Teil ganz gut in meine Arbeit einfließen lassen. Und es hat mich dazu gebracht zu sagen, ich glaube, ich möchte darüber mal was schreiben. Das Thema hat auch einen Namen, psychologische Sicherheit, geprägt von Amy C. Edmondson, geht aber noch viel weiter zurück. Darüber will ich jetzt hier keinen Vortrag halten. Aber ich weiß, dass meine Zielgruppe, ich habe das erfragt, bei meinen Klienten und Klientinnen, den Begriff noch nie gehört haben. Sie fanden es alle hochinteressant, weil viele auch sagen...
Sag ihn doch mal, ich habe ihn schon wieder vergessen.
Psychologische Sicherheit.
Dankeschön.
Sehr gerne. So, Tenor war, ja, wir würden ja gerne was ändern, auch in unserem Führungsverhalten. Aber wie denn? Und wie kann ich das? Und selbst wenn ich weiß, wie das geht, weiß ich noch nicht, wie ich genau das machen soll. Und da die das nicht so auf dem Schirm haben, schreibe ich selber was dazu. Speziell für meine Zielgruppe. Kann natürlich jeder lesen, wenn es dann irgendwann mal fertig wird. Aber ich möchte das damit in meine Community bringen.
Und kommst du voran damit? Wann hast du damit angefangen?
Oh, noch gar nicht so lange her, vor einem Monat ungefähr.
Oh, also ganz frisch noch.
Ja, ich komme voran. Es ist alles noch ein bisschen ungeordnet. Aber ich weiß, so schreibe ich. Es muss erst mal alles Mögliche raus, dann wird es geordnet. Dann ergibt sich interessanterweise der rote Faden, der ergibt sich dann irgendwann von selber. Ich habe schon eine Einleitung, warum schreibe ich dieses Buch überhaupt? Und dann gibt es natürlich Geschichten, die ich erzählen kann, was ich immer ganz wichtig finde, dass es nicht so eine theoretische Abhandlung wird, sondern dass es irgendwie Bezug gibt zum Leben, zu Geschichten, die ich selber erlebt habe. Und mein beginnt, wie gesagt, in der Schulzeit und setzt sich dann im Berufsleben immer mal wieder fort und hat mich dann zu dem Punkt geführt zu sagen, nee, das muss doch auch anders gehen.
Gehst du denn auch dem Grund sozusagen auf den Grund, warum Menschen so sind, oder was ist die Haltung dabei?
Warum Menschen so sind, das ist ja vielschichtig.
Ne? Ja, genau.
Warum Menschen wie sind, was meinst du, warum?
Naja, also warum haben Menschen Angst zu kommunizieren? Du hast ja gerade berichtet, dass du immer dass du eine Furcht davor hattest, mit Menschen in Machtpositionen zu kommunizieren, was da möglicherweise die Ursprünge für dieses Verhalten sind.
Also ich kann dir sagen, was meine Ursprünge waren. Ich bin in die Schule gekommen, war ein offenes, neugieriges Kind. Hatte bis dahin nur Unterstützung erfahren, wenn ich mich für irgendwas interessiert habe, komme in die Schule. Das war 1970, glaube ich. Ich weiß es schon nicht mehr genau.
Wen hat man noch einen Kaiser?
Das ist ewig her. Und da waren Lehrer absolute Autoritätspersonen. Ja, da wurde auch nicht widersprochen. Da wurde sogar zum Teil noch geschlagen. Das war für mich eine völlig neue Welt. Und da ich ein sehr zurückhaltendes Kind war, hat mich das total eingeschüchtert, was dazu geführt hat, dass ich gar nichts mehr gesagt habe. Was dazu geführt hat, dass ich irgendwie auch nicht teilgenommen habe, dass das je nach Charakter der LehrerInnen auf große Wut auch zu großer Wut geführt hat. So wie
bei den Lehrern oder bei dir?
Bei den Lehrern. Ich nicht. Ich war nur eingeschüchtert. Ich bin regelrecht krank geworden. Das waren meine ersten Erfahrungen mit Menschen in Machtpositionen. Und da wurde das eingepflanzt, diese Angst. Und ich denke, so haben alle Menschen, die Angst haben. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die haben keine Angst und die gehen nach vorne und die gehen, ne, die suchen das Gespräch. Aber die stoßen manchmal auf Führungspersonen, die wiederum darauf gar nicht eingehen. Ja, also es braucht ja immer zwei.
Genau, es braucht immer zwei dafür, ja.
Also wie gesagt, die Gründe sind vielfältig. Wichtig ist, dass es viele Menschen gibt, die Angst haben. Und das erlebe ich eben in meiner Arbeit. Ja, ich erzähle ja eigentlich nur meine Geschichte kurz, um zu sagen, okay, das war mein Anfang. Und das werden andere Menschen in ähnlicher Form oder auch in anderer, aber irgendwo wird es Ereignisse in ihrem Leben gegeben haben. Und da sind diese Bahnen neurologisch gelegt worden. Ja?
Also du gehst davon aus, dass es zumeist traumatische Erlebnisse sind, die dem zugrunde liegen, wenn man eine solche, ja, ich nenne es jetzt nicht Angststörung, aber eine solche leichte Antriebsstörung hat, dann vielleicht die dann auch dazu führt, dass man sich vielleicht da nicht mit auseinandersetzen möchte.
Also es kann sein, dass es traumatische Erlebnisse sind, und Trauma heißt ja, also da ist ja richtig was Schlimmes passiert. Und bei mir würde ich sagen, es war traumatisch, weil ich krank geworden bin.
Ja, ja,
richtig. Meine Mutter musste mit mir zum Arzt, das war ganz furchtbar. Das war, insofern kann ich sagen, das war traumatisch und hat mich für lange, lange Jahre, Jahrzehnte in meinem Leben geprägt. Aber es gibt, glaube ich, auch Erlebnisse, das muss nicht unbedingt traumatisch sein. Es ist einfach nur je nach Prägung, je nach Charaktereigenschaft, gibt es Menschen, die sind vorsichtiger. Wenn die auf Leute treffen, wo das Machtgefälle einfach auch mal da ist, ja, dann halten die sich zurück. Vielleicht haben sie Angst vor Sarkasmus, vielleicht haben sie Angst davor, irgendwie nicht ernst genommen zu werden. Ich erinnere mich daran, dass mir gesagt wurde, so eine dumme Frage, da dumme Fragen stellt man nicht, wo ich immer dachte, ja, woran erkenne ich denn, dass eine Frage dumm ist?
Genau.
Ja, zum Beispiel. Also da gibt es so viele unterschiedliche Situationen und Prägungen und Eigenschaften. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, das ist immer unbedingt zurückzuführen auf ein traumatisches Erlebnis.
Ja, es ist, wenn ich das jetzt drüber nachdenke, so wie du es jetzt gerade erzählt hast, merke ich, dass es vor allem auch ein gesellschaftliches Thema ist. Bei uns Kindern wird ja beigebracht, dass wir das Stillste sein haben, wenn Erwachsene reden. Also jedenfalls früher war das so, heute ist das ja nicht mehr so. Aber zu der Zeit, als ich ein Kind war, war es doch noch so, dass es hieß, das verstehst du noch nicht, sei mal ruhig, wenn du größer bist, dann wirst du verstehen. Oder wenn Erwachsene reden, halt dich mal zurück. Ne? Also bei mir war es öfters mal, dass ein Quatsch von meinem Vater dann auch mal ausgesprochen wurde über Dinge, die ich dann halt irgendwie so zusammenfabuliert habe, die aber letztlich dann irgendwo schon ein Zeichen von Kreativität aus meiner heutigen Sicht waren, aber dann letztlich dann total schaumgebremst wurden, dadurch, dass gesagt wurde, so ist es aber nicht. Was ja dann auch dazu führt, dass man irgendwann verstummt. Dass dann die natürliche Kreativität des Kindes oder auch die natürliche Neugier eines Kindes damit unterdrückt wird. Also finde ich durchaus nicht nur also etwas, was man mitbringt aus seiner eigenen, ja, sagen wir mal, genealogischen Herkunft her, sondern auch noch aus gesellschaftlichen Gründen so motiviert war zu einer Zeit. Ne?
Ja, klar. Und du redest jetzt über deine Kindheit. Ich meine, das ist ja, wir sind ja selbe Generation. Ja, ich habe ja heute zu tun im Coaching mit jungen Menschen, ja, die Ende 20 sind. Da spreche ich mit einer jungen Frau und die ist völlig verstört, weil sie einen Vorgesetzten hat, irgendeinen Projektleiter, der sie mobbt. Ja, also die Problematik besteht nach wie vor. Meine Erfahrung ist, dass es, das kann ich jetzt nur aus der Gruppe der ArchitektInnen berichten, dass es da viele Menschen gibt, die einen unglaublichen Geltungsdrang haben und die dann auch in Führungspositionen kommen, natürlich, klar, weil das setzt sich auch gerne mal durch. Und die dann das ganze Klima vergiften können.
Ja, ich erlebe das ja auch. Das ist dann auch nicht nur bei ArchitektInnen so, sondern das ist auch durchaus in anderen Firmen so, dass es Menschen gibt, die einfach geführt werden wollen. Das ist so. Die gehen von vornherein einfach da ran und dann gibt es halt andere, die sagen, okay, ich bin ein natural born leader sozusagen. Ich gehe da rein, weil ich auch ein großes Ego habe und übernehme diese Führungsrolle. Aber es gibt dann Menschen, die wirklich auch sagen, ich möchte geführt werden. Also ich habe diese Unterhaltung öfters mal mit einigen meiner Arbeitskollegen, die sagen, ja, ich will einfach nur, dass man mir sagt, was ich zu tun habe, anstatt dass wir eigenkreativ werden. Weil das ist tatsächlich auch gefordert, ne, in dieser Firma, in der ich arbeite. Es wird gefordert, dass diese Eigeninitiative kommt und die will aber nicht gegeben werden, also genommen werden.
Ja, aber okay. Dann habe ich das Gefühl, da stimmt schon irgendwas nicht. Ja? Ich denke, dass wir alle durch die Bank weg, alle tragen wir diese Kreativität in uns. Die Herausforderung für Führungspersonen ist, die zu fördern. Wenn Menschen sagen, ich will einfach nur meine Arbeit tun, gut, dann sind die vielleicht schon so geprägt, dass sie sagen, lass mich mit allem in Ruhe, ich mache meinen Job 9-to-5 und gehe nach Hause. Ja, gut. Ja, da darf man sich aber fragen, sind das die Menschen als Führungsmensch? Sind das die Menschen, mit denen ich arbeiten möchte? Die Frage darf man sich ja auch stellen.
Das ist eine super Frage, die kann man sich durchaus stellen, bloß du weißt ja selber, wie der Arbeitsmarkt heutzutage ist.
Nicht? Ja, es gibt immer Gründe, warum was nicht geht. Ja, aber ich meine, bei dem Thema kommt in mir so viel Eigenprägung und Eigenmotivation zum Vorschein, dass ich sage, solange wir so argumentieren, ja, das geht nicht, weil, ja, es ist aber so und so, denke ich, ja, dann können wir es auch lassen. Ja, also wenn ich mit Leuten arbeite, die in Führungspositionen sind und es geht um das Team, ist meine erste Frage, wie weit bist du bereit, ein Führungsmensch zu sein, der die Kreativität fördert? Ja, bist du dazu bereit? Weil es ist ja auch Arbeit.
Absolut, ja. Wie vor allem Arbeit an sich selbst als Führungspersönlichkeit.
Ja, natürlich, ja. Genau. Klar. Also es ist ja nicht so, dass ich mich hinstelle und sage, das musst du so und so machen, sondern es ist ja erstmal, wir machen uns ja erstmal auf die Suche, wenn jemand sagt, ja, möchte ich. Okay, was sind denn im Moment Eigenschaften von dir, die das verhindern? Ja, und dann wird daran erstmal geabt. Das ist ein langer Weg. Es ist schwer und wie Gunter Schmidt so schön sagt, aber es ist möglich. So.
Und es hat Auswirkungen, ne? Das hat's auch
hat Auswirkungen. Es hat ja alles Auswirkungen. Ja. Menschen, die sagen, ich möchte gerne geführt werden, da muss man ja auch nochmal differenzieren. Dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. Jemand, der gut führen kann, der unterstützt das Potenzial, der fördert das. Ist das eine tolle Form von Führung? Ja, so sollte sie eigentlich funktionieren. Also unterstützen. So, das finde ich, in erster Linie wichtig. Ich verstehe jeden, der sagt, ich möchte gerne geführt werden. Ich nicht. Ich führe mich selber.
Genau.
Da stecke ich auch viel Arbeit rein. Aber so, warum denn nicht?
Es macht das Leben wesentlich einfacher für denjenigen, der sich führen lässt, ne? Weil dann also Kreativität auch oft was damit zu tun hat, über seine eigenen Komfortzonen und Grenzen hinaus zu treten und mal zu gucken, was passiert denn, wenn ich das mal wage. Dann einfach auch dazu zu stehen. Es hat vor allem, denke ich, was damit zu tun, keine Verantwortung übernehmen zu wollen.
Ja, und warum nicht? Genau, weil das nämlich häufig
aus Angst.
Ja, aus Angst. Genau. Weil Fehler macht man nicht. Ja?
Genau, Fehler macht man nicht.
Genau, und wenn es um psychologische Sicherheit geht, dann hat das ganz viel Verbindung zum Lernen. Ja, wir lernen unser ganzes Leben lang. Und in Unternehmen wird das Lernen oft schwer gemacht, weil ja, es gibt immer Erklärungen, Zeitdruck und, ne, und wir müssen und das muss doch laufen und das muss man doch wissen. Und dann passieren Fehler, dann werden die nicht kommuniziert, dann werden die verschleppt, dann kommen sie aber doch irgendwann raus und dann gibt es Sanktionen. Anstatt zu sagen, ja, wir machen alle Fehler. Egal, ob du irgendwie gerade angefangen hast oder ob du schon erfahren bist. Und dann zu sagen, okay, super, danke, wir haben wieder einen Fehler gemacht. Daraus können wir alle lernen. Und das fördert die Kreativität, weil dann hast du keine Angst mehr, Fehler zu machen, sondern du weißt, ja, nun, das kann passieren. Aber wenn das hier aufgefangen wird und wir uns alle damit beschäftigen, und wir reden hier nicht darüber, dass hier tagelang diskutiert wird oder so, sondern einfach nur eine Kultur erschaffen, wo Fehler Bestandteil des Ganzen.
Genau, genau. Eine Atmosphäre des Wohlwollens und des Vertrauens zu schaffen, ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung dafür. Ja. Mir fällt gerade ein Zitat von Oscar Wilde ein dazu, der gesagt hat, machen, scheitern, neu machen, wieder scheitern, wieder neu machen, erneut besser scheitern. Fand ich geil. Ne? Ja. Weil darum geht's ja letztlich. Das Leben ist Trial and Error. Und wenn es nicht, wie soll es denn funktionieren? Ich meine, der Mensch ist dahin gekommen, wo er jetzt steht, eben den er Fehler gemacht hat. Ne? Du kannst jeden Fehler machen, aber nur einmal.
Und wir lernen, du hast es, schöner kann ich es nicht sagen, wir lernen nur durch Fehler. Und wenn in Unternehmen Fehler gemacht werden, dann kann man sich die angucken, dann kann man das analysieren, was ist passiert, wie konnte das dazu kommen, wie können wir es besser machen? Und ich garantiere dir, dieser Fehler passiert nicht nochmal, weil alle davon in Kenntnis gesetzt worden sind, weil alle sich das angeguckt haben und weil, und da kommt jetzt natürlich auch, da kommt die Schwarmintelligenz ja dann auch zum Vorschein, ja, weil alle sich damit beschäftigen und sagen, okay, wie können wir das besser machen?
Aber guck mal, gut, Leadership fängt ja da schon vorher an. Ich denke mal, das, was du jetzt gerade gesagt hast mit der Schwarmintelligenz, das gilt ja auch, man sagt ja so schön, der Fisch stinkt vom Kopf her, nicht? Und das ist tatsächlich auch der Fall, weil oftmals herrscht ja auch gerade in der Führungsebene Ängstlichkeit vor, es geht ja dann oftmals darum, also der Kunde darf auf jeden Fall nichts davon erfahren oder das, ne, der Aktionär oder wie auch immer. Es gibt immer irgendjemanden, wenn das ans Tageslicht kommen würde, oh Gott, das würde irgendwie die Performance schädigen, das würde uns wirtschaftlich schädigen und so weiter. Ich denke, andererseits wird da ein Schuh draus, wenn man sagt, der Fehler ist normal, ne? Der Fehler wird angestrebt, weil nur durch den Fehler lernen wir zum einen. Ne? Und das ist oftmals, denke ich, wirklich tatsächlich auch ein Führungsthema, wie du es eben richtigerweise gesagt hast, dass die Führungskraft nämlich ängstlich ist.
Ja, klar. Ja. Ich meine, das ist eine Kette von, ne, von Zusammenhängen, die da zeigt. Führungspersonen, die selber Angst haben, Fehler zu machen, aus Gründen, ne? Weil ich führe, ich muss ja alles wissen.
Genau.
Ja, aber das steckt in den Köpfen. Wenn ich es nicht weiß, um Gottes Willen, dann kommen meine Leute ins Schwimmen, weil die erwarten das ja von mir. Wenn sich aber mal jemand hinstellt, habe ich erlebt in einem Workshop, wo das Team, was eigentlich wunderbar funktioniert miteinander, aber verunsichert war, weil jemand gekündigt hat, weil die Chefin überfordert war, die sich dann hingestellt hat und hat gesagt, und es war nicht leicht, Leute, ich bin auch nur ein Mensch, ich mache Fehler. Das wurde zum ersten Mal ausgesprochen. Und was kam ihr entgegen? Eine Welle von Mitgefühl. Von, ja, natürlich. Schön, dass du es auch mal sagst. Ja, weil es ist eigentlich offensichtlich. Aber solange du mit diesem Panzer rumläufst, ich muss das alles zusammenhalten, sind die in Widerstand gegangen. Dieser Tag, den wir da miteinander verbracht haben, an dem ich ehrlich gesagt gar nicht viel gemacht habe, außer das Ganze zu moderieren, und zu gucken, wie ist denn hier die Dynamik? Ne? Wer verhält sich hier wie und was hat das für Auswirkungen? War hochinteressant.
Ja, glaube ich dir. Ja, ich denke, das Thema, was da auch noch eine Rolle spielt, ist, dass man ja von den Mitarbeitern, also wenn man selbst eine Führungskraft ist, auch auf den Podest gestellt wird, nicht? Weil es macht das ja auch einfach. Den Menschen von dem Podest runterzuholen. Ich habe das damals so erlebt, als wir, als ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe mit unserem lieben Sascha, den ich ja da auch eine ziemliche Zeit lang auch auf den Podest gestellt habe. Und der hat gesagt, ich will gar nicht auf dieses Podest drauf. Ne? Mhm. Hol mich bitte da runter von dem Podest. Ja. Und tatsächlich ist das immer wieder ein Thema, was ich auch merke, so in der Herangehensweise der Mitarbeiter an ihren Chef, dass sie alleine schon das Benennen des Wortes Chef, ne? Ja. Zu sagen, Chef entscheidet, ne? Anstatt dass man sagt, also die Person hat denjenigen Namen und den benutzen wir auch und sagen, wir müssen uns mal zusammensetzen und da mal drüber reden. Letztendlich ist es dann aber auch eine Frage, ob der Chef oder die Person, die davon betroffen ist, dann auch den Mut hat, zu sagen, ich gebe das in die Schwarmintelligenz ab. Und schau mal, was da rauskommt.
Voraussetzung. Ne? Ja. Und weißt du, solange das nur Menschen sind, die zusammenarbeiten, um am Ende des Monats genügend Geld zu haben, alle zu bezahlen, schwierig. Ja. Ja. Aber wenn es sinnhaft ist, ja, wenn es die gemeinsame Sache gibt und sagt, da möchten wir einen Beitrag zu leisten mit unserer Arbeit. Also wir Menschen brauchen etwas, was uns zusammenhält. Ja.
Genau.
Wir suchen uns privat ja auch Menschen, mit denen wir was gemeinsam haben. Es gibt ja Menschen, wo man sagt, nee, mit denen möchte ich gar nichts zu tun haben, weil wir so in unterschiedlichen Welten letztendlich leben. Und das ist in der Arbeitswelt nicht anders. Mhm. Und wenn das schon mal gegeben ist, dann hast du eine Basis und dann ist auch dieses, das ist der Chef, das ist die Chefin, wir sind die Mitarbeiter, das verschwimmt auch irgendwann.
Ja.
Und dass es jemanden gibt, der natürlich das Ganze führen muss, davon bin ich nach wie vor überzeugt. Oder was heißt einen? Es können auch mehrere Menschen sein, ne, die führen. Aber ich glaube, so nur so funktioniert es. Das sehen wir auch in unserer Gesellschaft. Es gibt Menschen, du hast es eben gesagt, es gibt welche, die wollen geführt werden. Natürlich unter bestimmten Bedingungen, dass sie es zulassen können. Ja, und es gibt welche, die führen gerne. Und es kommt immer darauf an, wie.
Es gibt so einen tollen Sticker auf der Stoßstange, nicht? Es gibt Wölfe und es gibt Schafe. Ja, ich stimme da nicht so ganz mit überein, weil es hat doch einen anderen Charakter noch, aber ja. Aber erzähl mal weiter, du warst noch nicht zu Ende.
Ja, wir sind jetzt ein bisschen tiefer in das Thema eingestiegen. Die Frage war ja, was haben wir gemacht in dieser Zeit, in dieser langen Zeit, die sich für mich sogar noch viel länger anfühlt, ehrlich gesagt, jetzt wenn ich so hier mit dir sitze. Also damit habe ich mich intensiv beschäftigt. Und mit dem Älterwerden.
Ja, das ist übrigens ein super Thema. Danke dafür, dass du das aufgebracht hast, weil tatsächlich, du hast es ja eben schon erwähnt in unserem Vorgespräch, dass du das Gefühl hast, dass die Zeit einfach so vorbeirast. Und ich weiß nicht, wie es der Zuhörerschaft so geht, aber bei mir ist es ebenso. Ich stehe morgens auf, der Tag ist schwupps vorbei, ich gehe ins Bett, ich stehe morgens. Es ist wie bei Ewig grüßt das Murmeltier, ja. Bloß, dass nicht jeden Morgen die gleiche Musik im Radio spielt.
Ja. Und ich meine, jetzt bin ich selbstständig, ich kann mir meine Tage gut einteilen. Ich habe auch nicht immer volle Tage. Ich habe auch Tage, da habe ich Zeit. Ja, zum Beispiel habe ich mir jetzt auch die Zeit genommen, und mich um mein Buch zu kümmern, das ich schreibe. Ja, das braucht ja auch Zeit. Wenn ich von außen versuche, mal auf mein Leben zu gucken, dann könnte ich sagen, ist doch alles super. Mhm. Ja, das impliziert ja schon, dass ich das nicht denke. Weil ich das Gefühl habe, die Zeit läuft so schnell, ja.
Ja.
Und eigentlich habe ich aber genug Zeit. Also es ist völlig absurd, ja, wenn ich mich damit beschäftige, dass ich denke, warum habe ich das Gefühl, es geht alles so schnell, wo ich aber doch, ich habe doch die Zeit. Also wenn ich Lust habe, irgendwie demnächst in Urlaub zu fahren, dann kann ich auch das machen, weil auch von da aus kann ich arbeiten. Ich bin eigentlich so frei wie noch nie in meinem Leben vorher. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es rennt mir so davon.
Ja. Das geht mir genauso. Zeit ist ja wirklich eine sehr subjektive Sache. Es ist ja von Menschen gemacht. Zeit gibt es ja an sich gar nicht. Also jedenfalls das Konstrukt, was wir uns damit aufgebaut haben, rein philosophisch betrachtet jetzt. Aber natürlich sind wir alle Sklaven der Uhr. Und ich frage mich manchmal, wie habe ich das, was ich früher alles geleistet habe, gemacht? Ne? Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es tatsächlich nicht die Zeit ist, sondern es ist, dass ich langsamer werde. Ja? Dass die Dinge da draußen passieren in der gleichen Geschwindigkeit, wie sie vorher auch passiert sind. Vielleicht sind sie ein bisschen schneller als früher, das weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich einfach mehr Zeit brauche für bestimmte Dinge.
Ja, ich glaube, wir brauchen, und das hat wieder was mit dem Alterungsprozess zu tun, wir brauchen einfach mehr Zeit. Und das ist mir lange gar nicht so bewusst gewesen, weil ich denke, ach, ich bin ja fit, ja.
Genau.
Ich ich bin sportlich, ich bin gesund, es ist ja alles gut, aber trotzdem merke ich, okay, das ging früher, da ging früher noch mehr und das ging auch früher schneller.
Genau. Ja.
Und ich hätte gar nicht gedacht, dass mich das doch so sehr beschäftigt.
Also Anna, alleine wenn ich sehe, wenn ich mit meinen drei Kindern zusammensitze und die reden mit, dann habe ich das Gefühl, ich sitze irgendwie in einer Zeitschleife und die reden auf 1,5 Geschwindigkeit. Ich kriege das nicht auf die Mappe. Wenn ich im Einzelgespräch mit denen bin, dann geht das. Aber wenn die miteinander sind, die haben eine so schnelle Sprache und eine so schnelle Auffassungs- und Umsetzungsgabe, es verwundert mich immer. Also ich finde es wirklich spannend. Für mich irgendwie eine Herausforderung. Also ich muss dann halt mich darauf verlassen, dass ich das im Einzelgespräch nochmal nachbearbeitet bekomme.
Ich meine, es ist ja eigentlich wie immer, Markus, als wäre nie was gewesen. Ich sage, lass uns doch mal reden darüber, was passiert ist in den Monaten und zack, hängen wir an einem Thema fest.
Zack.
Ja. Aber so ist es halt mit uns. Ne?
Und so ist es.
Wenn wir Katrin hören oder lesen, dann ist es auch gar nicht schlimm.
Sondern offensichtlich ist ja das, was Katrin wollte. Jetzt haben wir Katrin gegeben, was Katrin möchte.
Katrin, du kriegst es wieder, das volle Programm.
Und die anderen auch.
Und die anderen natürlich auch, wenn noch andere da sind. Ich höre ja jede Menge Podcasts und da kommt schon mal einiges zusammen. Und das sind oft Menschen, die sind eher so, sagen wir mal, zwischen 30 und 45. Hm. Da gibt es dann welche, die reden darüber, dass sie alt werden, wenn die Mitte 40 sind.
Ja, okay.
Hallo? Ja, was ist denn los? Über das Altern, über den Körper, über das Aussehen, wo ich so denke, was ist das Problem? Da bin ich dann immer ein bisschen erschrocken oder Frauen, die sagen, naja, mit Mitte 40, da bist du irgendwie auch, also heute noch, ja, da bist du auf einmal unsichtbar. Ich denke, worüber redet ihr? Was ist denn los mit euch? Was ist denn los mit den Frauen?
Ja, die sind irgendwie alle wie bei der Lufthansa Gepäckermittlung, ne? Die sind einfach nicht mehr da. Nein, das ist ein blöder Scherz.
Aber das stimmt ja nicht.
Was war deine Reaktion jetzt gerade?
Ich habe wieder in mir gesucht, was war das denn jetzt?
Das war ein typischer Markus jetzt. Ja, klar sind sie da, sie sind mit einer unglaublichen Präsenz da. Also viele Frauen ab Mitte 40 sind einfach unglaublich tolle Menschen, die nämlich diesen ganzen Scheiß der 20er und 30er hinter sich gelassen haben. Und das ist tatsächlich so ein Thema, dass ich denke, dass Menschen ab 40, so 42, 43, einfach in eine neue Lebensphase eintritt. Man sagt ja so, alle 7 Jahre wechselt das so. Das wäre dann also mit 42 tatsächlich so der Fall, dass dann die Menschen beginnen, anders über sich nachzudenken, andere Dinge in den Vordergrund heben, die bis dato eben nicht im Vordergrund standen. Und das ist eine sehr lobenswerte Sache, weil nämlich da beginnt dann halt auch das innere Reflektieren, das du vorher gar nicht hast, wo es dann darum geht, irgendwie sich eine Existenz aufzubauen, möglicherweise Kinder zu kriegen oder, weiß ich nicht, man trennt sich vom ersten Partner oder Partnerin. Es gibt ja ganz viele Aspekte, die dann eine Rolle spielen, wo wir eben nicht mehr diesen alten Rollenmodellen, die wir konditionierterweise mitbekommen haben als Kinder oder Jugendliche, dann folgen müssen und unseren eigenen Weg beschreiten. Man nennt das ja so im Allgemeinen Midlife-Crisis bei Männern, nicht? Aber es ist ja bei Frauen nicht viel anders. Es ist einfach so ein Thema, eine Umbruchszeit.
So finde ich es auch. Und das war bei mir mit Mitte 40 auch ganz massiv. Ich habe nie darüber nachgedacht in dieser Lebensphase, dass ich jetzt altere, sondern bei mir war es eher so, dass ich gedacht habe, jetzt geht's aber noch mal richtig los. Jetzt weiß ich wieder, wer ich bin. Wirklich so.
Ja, ja, ja.
Also irgendwie zurück zu den Wurzeln. Ich habe sehr lange Zeit gelebt nach Mustern, die ich gekannt habe, die ich wiederholt habe und war damit auch völlig fein, bis ich es nicht mehr war. Bis ich gemerkt habe, hier stimmt doch irgendwas nicht. Das ist ja nicht das Leben, das ich will. Und dann habe ich es geändert. Also ich war so sehr damit beschäftigt, dass das Älterwerden eigentlich, das passierte halt einfach. Ich habe damit mich nicht beschäftigt. So, und jetzt tue ich es zunehmend, weil jetzt wird es körperlich spürbar, nämlich indem Dinge langsamer gehen. Ich immer noch denke, wieso ist doch alles super, aber ist es denn vielleicht manchmal doch nicht, weil es eben anders ist als vorher. Oder sagen wir mal so, es ist gut, aber es ist anders als vorher. So.
Same, same, but different, ne? Also, das ist die Erkenntnis, die ich auch habe. Und natürlich tut mal der ein oder andere Knochen mehr weh, als er es früher getan hat. Und ich habe eine längere Erholungszeit auch. Also, das ist, was ich auch definitiv bemerke.
Genau.
Es ist einfach nicht mehr so frisch wie früher, ne? Und ich kann es loslassen, das ist okay. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz epochaler Unterschied zu einer Zeit vor, sagen wir mal, noch 10, 15 Jahren, wo ich dann mit mir selber gehadert habe. wo ich dann dachte, boah, du hast das doch früher gekonnt, wieso kannst du das jetzt nicht mehr, wieso brauchst du jetzt eine längere Erholungszeit? Und es wurde natürlich immer schlimmer dadurch, dass ich mich dann auch noch dafür so fertig gemacht habe, bis ich erkannt habe, ja, das ist einfach so, das ist der Prozess des Älterwerdens, ne? Und diesen Prozess einfach liebevoll zu begleiten und wohlwollend auch den Umbau des Körpers zu betrachten, ist, glaube ich, die ganz entscheidende qualitative Komponente dabei.
Also, wem das gelingt, dem kann ich nur gratulieren, weil ändern kannst es sowieso nicht, es sei denn, du legst dich unter das Messer, aber es sind ja auch nur Äußerlichkeiten.
Ja.
Letztendlich hilft da auch, bei mir hilft auch so ein bisschen Fatalismus zu sagen, also auch wenn ich das, du hast gesagt, wohlwollend und so, gelingt mir nicht immer. Ja, manchmal denke ich, bin ich jetzt nicht so super, aber dann bin ich irgendwie fatalistisch und sage, ja, nun, nimm's hin. Hm. Es ist einfach so, leb damit. Und dann lebe ich damit. Ich bin nicht immer wohlwollend mir und meinem Körper gegenüber, obwohl das, wenn ich das schon allein ausspreche, denke ich, sag mal, das ist ja wohl das Allerletzte.
Ja, ich denke auch gerade, das hört sich so gar nicht nach dir an, Anna.
Ja, ja. Und vielleicht wird auch meine Einstellung dazu auch irgendwann noch wohlwollender. Also, wo waren wir?
Ja, ich weiß auch nicht. Also ich weiß auch nicht mehr.
Es ist aber egal.
Ich habe ja hier noch was vorbereitet. Also so ein bisschen was. Weiß ja nicht, ob das noch interessant ist für die Zuhörerschaft.
Ich meine, wir können sie ja jetzt gleich völlig überfordern, indem wir total unsere Sendezeit überziehen.
Ja, noch haben wir noch ein paar Minuten, nicht?
Und sicher. Aber ich meine, wir waren auch lange weg und es ist irgendwie dann doch viel mehr passiert, als ich vorher gedacht habe.
Ja, also ich finde es so spannend wie am ersten Tag, Anna, und ich habe mich auch total gefreut, möchte ich dir nochmal sagen, dieser Stelle, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich mich total gefreut habe, jetzt mit dem Podcast weiterzumachen. Es war gut, jetzt eine Pause zu haben, keine Frage, und es wird sich ja jetzt auch was verändern, das können wir ja vielleicht jetzt auch nochmal mitteilen, weil wir haben nämlich eine kleine Veränderung im Format schon vor, das hatten wir auch schon angekündigt beim letzten Podcast, nämlich wollen wir in Zukunft vielleicht den einen oder anderen Gast mal einladen und dann mit dem Gespräche führen über Gott und die Welt, ne, und vor allem sollen es, also aus meiner Sicht natürlich, da kannst du gleich noch mal was zu sagen, Anna, sollen es Menschen sein, die möglicherweise irgendeinen interessanten Lebensweg genommen haben oder irgendeinen interessanten Beruf haben oder sowas. Einfach Menschen, die in ihrem Leben etwas gemacht haben, was andere nicht gemacht haben.
Geht uns ja allen so. Wir erleben vielleicht im Außen Ähnliches, aber was im Inneren passiert, das ist ja das Spannende.
Das ist das Spannende, genau.
Wir sind jetzt da noch nicht tiefer eingestiegen. Wir sind ja heute zusammengekommen und haben gesagt, wir hatten beide irgendwie so viel zu tun, dass wir uns kaum vorbereiten konnten auf diesen, auf diesen Podcast und haben gesagt, wir machen es jetzt einfach. Ja, jetzt ist los und es läuft ja wieder genauso, wie es immer gelaufen ist. Du hast ja, bevor wir jetzt hier auf Aufnahme gedrückt haben, gesagt, ich habe mir eine Frage für diesen Tag aufgeschrieben, für unser Gespräch.
Ja, die Frage, die ich mir aufgeschrieben habe für heute, falls mir gar nichts anderes eingefallen wäre, aber ich denke, das ist natürlich völliger Blödsinn. Die Frage lautete so, nämlich, wie feierst du dein Leben?
Jetzt wüsste ich gerne mal, wie die Gesichtsausdrücke derer sind, die das jetzt hören, die Frage hören. Meiner war so, mein Leben feiern.
Also ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke, ehrlich gesagt. Ich stelle gerade fest, es geht dem ganzen Körper rauf und runter. Denn die fasst so vieles zusammen und die bringt auch so vieles zum Ausdruck, weil die grundsätzliche Frage, die da erstmal für mich drin steckt, ist, was ist überhaupt Feiern?
Ja.
Weißt du? Und was ist Leben? So, also das sind ja zwei Grundsatzfragen, die erstmal für mich geklärt werden müssten, um diese Frage korrekterweise beantworten zu können. Also aus meiner Sicht korrekterweise. Und ja, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt noch einsteigen wollen. Vielleicht lassen wir das einfach mal offen. Ja, vielleicht mag der eine oder andere ja auch wieder antworten. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du die E-Mail-Adresse noch im Kopf hast.
mail@gepflegtglitzern.
Ja.de, ne?
Geht ja genau. Auch in den Shownotes.
Ja, nee, genau. Also da wäre doch schön, wenn der eine oder andere, die zuhört, uns da mal einen Kommentar zuschickt. Ich würde mich total freuen.
Das heißt, wir enden jetzt mit einem echten Cliffhanger.
Ja, wir enden mit einem Cliffhanger. Ich meine, du kannst gerne noch, wenn du magst, da was drüber zu erzählen. Aber ich kann dir auch nur sagen, ich habe bei einem DJ angerufen, der hat einfach aufgelegt.
Tschüss, Markus.
Tschüss, Anna.